Also, dass der Willi Opa geworden ist, das ist die Information für Männer gewesen, vor allem für alte Männer. Die Information für die Frauen ist, dass Steffi eine gute Geburt hatte, ohne große Probleme. Das Baby wiegt 3050 Gramm und war 50 Zentimeter groß, also ordentlich lang, aber schmal, und die Eltern sind wohlauf, vor allem der Benny, ne, der Vater, war ganz wichtig, dass die da gut durchkommen, und die sind schon wieder zu Hause. Also so viel zu den technischen Daten, die ja so für manche ganz wichtig sind. Ein Mädchen, und sie heißt Lea Marie. Vielen Dank. Wollte ich sagen, gleich am Anfang, hab's doch verpasst. So ist es. Also jetzt haben wir alle technischen Daten. Lea Marie, genau, Kesslers sind um einen neuen Erdenbürger reicher. Das ist sehr schön. Anfang des Jahres hatten wir in Gelnhausen eine 40-Tage-Aktion mit dem Markus-Evangelium. Und in diesem Zusammenhang habe ich mir mal die Mühe gemacht und mir mal den Verfasser des Markus-Evangeliums näher anzuschauen, Johannes Markus. Und das hat mich Anfang des Jahres so ergriffen, was ich dort gelesen habe, dass ich dachte, wo immer ich dieses Jahr hinkomme zum Predigen, ich werde über Johannes Markus predigen, weil es so motivierend und ermutigend ist. Und ich war schon mal hier, wer aufmerksam mitgeguckt hat, an Ostern, aber da hatten wir, also zwischen Karfreitag und Ostersonntag, da hatten wir einen ganz besonderen Gottesdienst, nämlich eine Segnung auch der von der Florich, die heute mit ihrer Mama hier ist. Und da hat es nicht so gepasst, ja. Aber jetzt ist August, jetzt passt es wunderbar. Und so möchte ich uns einfach mit hineinnehmen in die Beschäftigung mit einem Verfasser eines biblischen Buches, Johannes Markus. Und wenn so ein Mensch das ein Evangelium schreibt, das heute noch in der Bibel für uns relevant ist, dann müsste man doch meinen, dass man es da mit einem super perfekten Christen zu tun hat, oder? Jemand, der so richtig voll durchgezogen hat, der eine Erfolgskarriere hinter sich gebracht hat, total perfekt und hingegeben. So eine richtige Bilderbuchkarriere, wie wir es vielleicht aus der Missionsgeschichte kennen oder andere biblische Personen finden, wie Paulus, ja, der so eine Blitzbekehrung erlebt hat, fällt vom Pferd und dann gibt er sein Leben und missioniert Asien und halb Europa, oder andere Leute in der Bibel, die uns sofort einfallen, wie Mose oder David, ja, solche ganz großen Leute. Aber so ist es bei diesem Markus mit dem Beinamen Johannes nicht gewesen. Und deswegen finde ich seine Geschichte so hilfreich und prägnant und dachte, das soll unser Thema sein, auch für heute Abend. Also nicht nur, weil ich schon mal eine Predigt darüber geschrieben und gehalten habe, das ist nicht der Grund, sondern weil ich es so wichtig fand. Und das Thema meiner Predigt heißt Johannes Markus, vom Versager zum Ansager. Ich weiß, dass mit dem Ansager, das passt nicht so ganz, oder? Aber es reimt sich. Und Pumuckl hat schon gesagt, was sich reimt, das ist gut. Aber wir werden im Laufe der Predigt sehen, dass Ansage, auch wenn es kein korrektes Wort ist, doch ganz gut die Sache trifft. Und ich denke, wir ahnen schon ein bisschen, wohin es geht. Wenn man mal von einer Textstelle im Markus-Evangelium absieht, begegnet uns dieser junge Mann eigentlich erst in Apostelgeschichte Kapitel 12. Also relativ spät, da hat man schon vier Evangelien hinter sich und auch einen ganzen Teil der Missionsgeschichte. Und da wird so ganz nebenbei berichtet in Apostelgeschichte 12,12, und ich habe die Texte immer hier vorne zum Mitlesen, ich glaube, das hilft ein bisschen. Da wird berichtet, nachdem Petrus also im Gefängnis gesessen hatte und über Nacht wundersam freikam und sich gar nicht sortieren konnte, was er jetzt machte, kam dann der Bericht hierher, und dort heißt es, Petrus überlegte, was er dann nach der Freilassung jetzt macht oder nach dem Freikommen, und ging dann zu dem Haus, in dem Maria wohnte, die Mutter von Johannes Markus. Dort hatten sich viele Christen aus der Gemeinde zusammengefunden, um zu beten. Dieses Haus der Maria war nicht nur eine Kleingruppe unter der Woche oder eben ein Ort, wo man gerne war, sondern es war die Gemeinde. Dort traf sich die erste Gemeinde in ihrem Haus, sie beherbergte sie, die hatte wahrscheinlich ein bisschen größeres Haus. Und somit war dort die älteste Gemeinde sozusagen, zusammen beteten um die Freilassung, ja, dieses Mannes und Petrus, so wie es hier berichtet wird. Und dann kommt Rode, eben die Dienerin, an die Tür, und Petrus klopft und sagt, lass mich rein, und die kann es überhaupt nicht fassen und lässt ihn draußen vor der Tür stehen, rennt zurück und sagt, Petrus steht vor der Tür, also großes Trara, und dann lassen sie ihn rein. Ja? Und hier in diesem Zusammenhang wird so ganz beiläufig, wir sind ganz fokussiert auf Petrus und auf die Rode und was da passiert mit der Freilassung, dass wir gar nicht mitkriegen, da wird Johannes Markus zum ersten Mal erwähnt. Und Maria ist seine Mutter. Er wird in diesem Haus groß und er lernt eben die Gemeinde von klein auf, wie klein war, wissen wir nicht, eben kennen. Da gingen die Prediger ein und aus, da war der Paulus auch gewesen, lernte die Apostel kennen. Und Barnabas war sein Schwiegervater. Also wir merken, das war so ein kleiner, erlauchter Kreis. Klar, erste Gemeinde, das sind die ganzen Leute. Von da ging es weiter. Und so ist Johannes Markus mittendrin, kriegt Gemeindeleben mit und ist schneller in Sachen Mission unterwegs, als man das vielleicht sonst denken könnte. Und dann wird uns auch in der Apostelgeschichte 12, 25 genau das berichtet, wie er auf der ersten Missionsreise mitgenommen wird. Das ist nicht das erste Mal, dass er mit unterwegs war, sondern hier heißt es, Barnabas und Saulus hatten inzwischen ihre Aufgabe in Jerusalem erfüllt, die hatten Geld dorthin gebracht und kehrten zusammen mit Johannes Markus nach Antiochia zurück. Also da merken wir, das sind die drei schon unterwegs. Und dann heißt es ein bisschen später, nachdem die Gemeinde gebetet, gefastet hatte und diese drei Missionare ausgesandt hatte auf die erste Missionsreise, wird dann berichtet in Apostelgeschichte 13, auf diese Weise vom Heiligen Geist selbst ausgesandt kamen Barnabas und Saulus zuerst nach Seleukia und von dort mit einem Schiff nach Zypern. Gleich nachdem sie in die Stadt Salamis angekommen waren, verkündigten sie der Synagoge die Botschaft Gottes. Johannes Markus hatten sie als Gehilfen bei sich. So ist das, wenn man in der Gemeinde aktiv ist und wenn man nur dabei ist, man ist schneller mit drin. Also bis hierhin alles noch Traumkarriere, oder? Also läuft alles wie am Schnürchen. Und dann wird uns in Apostelgeschichte 13, da schlägt es 13, kann man sagen, berichtet. Danach verließen Paulus und seine Gefährten Paphos. Mit einem Schiff fuhren sie nach Perge in Pamphylien, wo sich Johannes Markus von ihnen trennte und nach Jerusalem zurückkehrte. Und da sind wir genau bei unserem ersten Punkt meiner Predigt über Johannes Markus. Versagen kommt auch bei Christen vor. Versagen kommt auch bei Christen vor. An dieser Stelle wird nicht mehr berichtet. Da könnte man sich noch seine Gedanken machen, was denn da ist. War das geplant oder ist es okay, dass er einfach so geht? Wenn man später ein bisschen weiterliest, und das werden wir heute dazu, werden wir kommen, merken wir, dass Johannes Markus, wie man so schön sagt, wirklich in den Sack gehauen hat und hat die Segel gestrichen und sich wieder zurückgemacht nach Hause und hat dieses Missionsteam in Stich gelassen, wie wir gleich sehen werden. Und das ist eine enorme Herausforderung, wenn man in Sachen Mission unterwegs ist und wird von Mitarbeitern im Stich gelassen. Ich war ja auch in der Missionsarbeit vom Jans-Team und Jugend für Christus für ein paar Jahre und habe überlegt, ob mir das mal passiert ist. Aber ich kam auf keine Situation, die so gewesen war. Wir hatten aber eine Erfahrung mal gemacht, meine Frau und ich, wir waren damals noch zur theologischen Ausbildung und waren eingeladen von der Kirche Nazareners in Kaiserslautern, Frankenthal, zu einem Missionseinsatz unter Helmut Kraft. Und da waren wir als ganzes Team und die Woche war voll geplant, Abendveranstaltungen. Der Wilfried Skieper war mit von der Schule als Lehrer dabei und Straßeneinsätze, Altersheim, glaube ich, war dabei und vormittags in den Schulen. Und montags morgen sollte es losgehen. Und von dem gesamten Bibelschulteam waren nur noch zwei Leute auf den Beinen, meine Frau und ich, und die anderen hatten alle Magen-Darm-Grippe, ja. Und wenn man einen Schuleinsatz mit dem ganzen Team geplant hat, ja, mit 6, 8 oder 10 Leute, ich weiß nicht, wie viele wir waren, und dann steht man zu zweit da, ja, dann wird es schon schwierig. Also ich weiß nicht mehr, wie die Woche zu Ende ging, aber wir sind beide hier und lachen noch. Also irgendwie kamen wir da durch. Vielleicht war es nicht so, deswegen haben wir es vergessen, wie es gelaufen ist. Aber schwierige, schwierige Phase. Oder ich denke an eine Geschichte, die Bob Jans erzählt hat vom Jans-Team. Ich war damals 3 Jahre beim Jans-Team gegeben, wie sie auf einer Weihnachtstournee waren. Er als Prediger und mit dem ganzen Musikteam und Bob Jans singt ja auch. Und dann ist es eben so, sie hatten einen Techniker mit dabei, der so wie der Patrick da hinten sitzt und die Regler im Griff hat, sodass jeder gut versteht. Und dieser Techniker war 2 Stunden vor Veranstaltungsbeginn wie vom Erdboden verschwunden. Und sie wussten über Tage nicht, wo er war, bis irgendwann ein Anruf kam. Und damals gab es noch keine Handys, aber irgendwie hat sie einen Telefonanruf erreicht. Also der hat abgebrochen, der ist nach Hause gefahren und hat aufgehört. Und die standen also 2 Stunden vor Veranstaltungsbeginn ohne Techniker da. Und was man schlecht machen kann, ist vorne stehen und singen und spielen und gleichzeitig hinten sein und regeln. Ja? Und die waren richtig unter Druck, es war richtig schwierig. Ich weiß nicht, wie sie es dann gelöst haben, aber Man denkt so, man liest und denkt, da fehlt halt einer, ist nicht so schlimm. Die Erfahrung ist eine andere. Wenn Leute fehlen, dann wird es richtig schwierig und problematisch und man kommt unter Druck. Willi Kessler hat mal einen schönen Satz geprägt, Er hat gesagt, Heiko, den Dienst, den du nicht tust, tut kein anderer. Und das trifft zu, vor allem wenn man auf Missionseinsatz ist und auf die Leute baut und sie sind weg und dann ist kein anderer da, der helfen kann. Aber ich glaube, wir müssen gar nicht so viel tun und auf die Supermissionare und Supermissionsreisen gucken, um auf Probleme zu schauen, dass Dinge nicht so funktionieren. Ich glaube, das kennen wir auch aus unserem Alltag, oder? Dass wir uns Sachen vorgenommen haben, die wir für richtig und gut halten und es braucht manchmal nicht viel und wir stecken auf und machen nicht weiter. Vielleicht auch was Geistliches. Wie viele Versuche haben wir schon alle unternommen, unsere stille Zeit besser auf den Weg zu bringen? Ja? Überhaupt die Bibel einmal in der Woche oder im Monat oder jeden Tag ein bisschen zu lesen und sind schon an dieser Sache gescheitert. Das ging nicht. Unsere Gebetszeit zu intensivieren, Gottes Geist mehr Raum zu geben in unserem Leben und 5 Minuten später uns dann doch dazu entscheiden, unser Ding zu machen. Vielleicht haben wir eine Kinderwoche geplant und als wir gemerkt haben, wie viel es zu tun gibt, haben wir es gar nicht angepackt, geschweige denn, dass wir dann irgendwann zwischendurch ausgebrochen werden. Oder vielleicht doch ein Missionseinsatz, den man kurz vorher abgesagt hat. Ich glaube, wir kennen Situationen, in denen wir uns Dinge vornehmen und feststellen müssen, ich schaffe es nicht, es ist mir zu mühsam, ich halte es nicht durch. Für manch einen ist der regelmäßige Gottesdienstbesuch schon so ein Akt, der am Ende dann doch irgendwann mit Versagen endet und man es nicht schafft, regelmäßig zu gehen oder an der Bibelstunde, der Gebetsstunde unter der Woche teilzunehmen. Also wenn wir über Versagen in dem Leben als Christen nachdenken, dann brauchen wir nicht nur an so große Geschichten zu schauen, das, was nicht funktioniert hat. Ich glaube, wir kennen das auch gut, dass wir bereit waren für Dinge und dann doch nicht durchgehalten haben. Versagen kommt bei Christen vor, oder? Kommt bei mir vor. Das ist so. Und wir wissen ja schon, wie es mit Johannes Markus weitergeht, dazu später, dass er dann in vielerlei Hinsicht geglänzt hat. Also wir haben so ein bisschen die Lösung im Hinterkopf. Aber bleiben wir mal dabei und gucken darauf. Und mir geht es nicht bei diesem ersten Punkt, bei diesem Versagen stehen zu bleiben, mit dem wir zu tun haben, das wir alle ein bisschen kennen, mehr oder weniger, sondern dass wir schauen, wie es weitergeht. Und so habe ich meine erste Überschrift ein bisschen ergänzt. Versagen kommt bei Christen vor, aber Gott versagt bei uns nicht. Aber Gott versagt bei uns nicht. Er macht mit uns weiter. Er bleibt dran. Er wird uns zu seinem Ziel bringen. Da ist ein unglaublicher Trost drin. Weiß nicht, wie es gerade in deinem Leben, ihrem Leben aussieht. Vielleicht ist da gerade so eine laue Phase. Versagen ist nicht immer diese Bumsaktion, so Schluss für euch, geh. Ja, es ist so, manchmal ist es oft so ein langsamer Prozess, der kommt, der uns so einlullt mit dem Alltagsgeschehen und wo wir lau werden und müde werden und so langsam rausschleichen sozusagen aus der Nachfolge zu Jesus. Ich möchte Mut machen, Jesus zu vertrauen. Vertraue dem Herrn, vertraue deinem Herrn, dass er es gut machen wird. Der christliche Glaube ist kein Glaube, in dem wir perfekt sein müssen. Es ist ein Glaube, in dem sich Gott in uns als treu erweist, uns durchbringen wird. Und das finde ich so mutmachend. Gott hat Glauben für dich und für mich. Gott macht weiter mit mir, trotz meinem Versagen. Wenn er das nicht tun würde, würde ich nicht heute hier stehen. Würden viele von uns heute nicht hier sein, oder? Weil Gott treu ist. Und deswegen, wenn wir mit Versagen zu tun haben, schauen wir nicht auf das Versagen, sondern schauen wir auf den Herrn und vertrauen ihm. Selbst dann, wenn es so hart wie bei Johannes Markus kommt und wir den Eindruck haben, jetzt habe ich den Punkt erreicht, wo es nicht mehr weitergeht. Das kann ich mir nicht verzeihen, das wird Gott mir nicht verzeihen, das wird mir die Gemeinde nicht verzeihen. Ich glaube, es gibt 1000 Argumente, die uns jemand auch noch einflüstert, die uns dazu bringen zu glauben, dass nach Versagen es nicht weitergeht. Es geht weiter, auch wenn es vorkommt. Und es uns manchmal ernüchtert, dass es vorkommt. Lassen wir uns davon nicht ermutigen. Die Geschichte wäre nur halb erzählt, wenn wir jetzt zum Markus-Evangelium kommen würden und hier Schluss machen würden. Wir müssen noch ein bisschen weiter durch die Geschichte und zu meinem zweiten Punkt kommen. Versagen kommt bei jedem Christen vor, auch bei den Profis. Und jetzt heiße ich euch, Sie alle, herzlich willkommen bei einer Sternstunde christlicher Missionsarbeit. In Apostelgeschichte 15 wird uns weiterberichtet, was passiert, und uns eben dann auch der Beginn der zweiten Missionsreise berichtet. Also es gab ja insgesamt drei, die dort berichtet werden, und es gibt auch einen Anfang der zweiten Missionsreise. Und Johannes Markus ist gar nicht mehr groß genannt, der kommt zwar vor, aber nicht der Mittelpunkt. Jetzt geht es um die beiden supergeistlichen Patriarchen Paulus und Barnabas. Und ich hoffe, dass wir uns das heute Abend bei der Hitze trotzdem so ein bisschen genüsslich auf der Zunge zergehen lassen, was da berichtet wird, was da passiert ist. Nach einiger Zeit forderte Paulus Barnabas auf: Lass uns noch einmal all die Orte aufsuchen von der ersten Missionsreise, in dem wir die rettende Botschaft verkündet haben, damit wir sehen, wie es unseren Brüdern und Schwestern dort geht. Eine super Idee, oder? Barnabas wollte auch Johannes Markus mitnehmen. Aber Paulus war dagegen, weil Johannes Markus sie damals in Pamphylien im Stich gelassen hatte. Also jetzt merken wir, ja, da ist Spannung im Karton. Und dann heißt es in Vers 39, sie stritten so heftig miteinander, dass sie sich schließlich trennten. Während Barnabas mit Markus nach Zypern hinüberfuhr, wählte Paulus einen seiner Reisebegleiter Silas. Die Gemeinde vertraute ihm der Gnade Gottes an und so begann er seine Reise. Ich hatte vor einigen Jahren mal eine Bibelübersetzung in der Hand, habe die nicht mehr gefunden, war wohl keine eigene. Dort wurde in Vers 39 folgendermaßen übersetzt: Es entstand eine nicht geringe Auseinandersetzung. Also da haben sich die Übersetzer bemüht, das ein bisschen nett darzustellen. Aber wie immer man es drehen und wenden will, bei aller schönen Verpackung, da hat es zwischen dem großen Paulus, dem hätte man das zugetraut, oder? Aber dem seelsorgerlichen Barnabas so richtig gefunkt und richtig geknallt. Die sind volles Rohr, würde man so auf Jugendjargon sagen, aneinander geraten und haben sich so gefetzt, dass sie nicht mehr miteinander konnten. Die haben sich so gefetzt, dass sie nicht mehr miteinander konnten. Da ging es richtig menschlich zu. Barnabas, der seelsorgerliche Typ, können wir uns ein paar Leute vorstellen, die so, schon wenn alles gelaufen ist, immer noch Hoffnung haben, dann war es auch noch der Onkel vom Johannes Markus. Also da war Familienclan-Geschichte mit im Spiel, ja? Vetternwirtschaft, wird man heute sagen. Und Paulus auf der anderen Seite. Eieieiei. Und dann geraten die in so einen handfesten Streit mit so einer katastrophalen Folge. Also, dass sie sich mal in die Wolle kriegen, das würden wir noch einigermaßen verkraften, oder? Aber dass es dann gar nicht mehr miteinander geht, das ist doch eine Katastrophe, oder? So geistliche Leute kommen nicht mehr miteinander klar. Das ist doch nicht auszuhalten, oder? Steht es in der Bibel. Ist so. Deswegen kann ich drüber predigen. Und ich kann mich noch gut an eine Vorlesung unseres Lehrers für Apostelgeschichte und Missionsarbeit erinnern, der ganz locker am Pult lehnte während des Unterrichts, als wir zu dieser Stelle kommen. Und er kommentiert ganz salopp und sagt, ja, da macht Gott aus einem schlagkräftigen Missionsteam zwei. Und ich sitze da und ich denke, nee, also so einfach ist es doch nicht, oder? Das kann doch nicht sein. Aber es ist wahr, oder? Das sind zwei, also der Paulus, der findet ja dann doch Mitarbeiter und von dem lesen wir auch, was alles kommt, wie es weitergeht. Und der Barnabas zieht los und später erfahren wir die Briefe, wie er Menschen für Jesus erreicht hat. Und tatsächlich, da entstehen zwei Missionsteams, natürlich nicht mit der Motivation, die man sich so wünscht, ja, dass eine Arbeit größer wird. Aber so ist es gewesen. Und es kommt zu einer Verdopplung der Missionsarbeit. Aufgrund eines Streites, der so schlimm war, dass man nicht mehr miteinander konnte. Und wenn man die weitere Kirchengeschichte, Missionsgeschichte bis in unsere Tage hineinsieht, dann müssen wir leider feststellen, dass viele von nicht so schönen Auseinandersetzungen dazu geführt hat, dass Gottes Reich weitergebaut wurde, dass mehr Menschen mit dem Evangelium erreicht wurden. Nicht, dass wir das versuchen zu provozieren und zu machen, sondern nach dem Motto, jetzt lass uns mal richtig fetzen und dann gründen wir eine Gemeinde in Neudorf oder in Bierstein oder was. Nein, nein, ne? Also gibt es auch schon Möglichkeiten, das richtig gut anzupacken und in Einheit Missionsarbeit zu betreiben. Aber an so einem Punkt, wo wir denken, jetzt geht's echt nicht mehr weiter, lässt sich Gott überhaupt nicht ausbremsen. Der macht einfach weiter und macht sogar noch viel mehr daraus. Was für eine großartige Situation, oder? Wenn man das so 2000 Jahre später, wie wir heute betrachten, ganz entspannt drauf gucken und sagen, ja, wunderbar, oder? Aber das war damals nicht wunderbar, als das so richtig fetzte. Und deswegen ist es, glaube ich, auch für uns berichtet, für unsere Situation, wenn wir voll drinstehen und wenn du denkst, das darf jetzt überhaupt nicht wahr sein, das darf doch gar nicht unter Christen vorkommen. Dass wir dann an die Situation denken und einfach nur glauben können und beten können, Herr, du kannst was Gutes draus machen. Ich weiß nicht wie, aber du bist in der Lage dazu. An so einem schönen Samstagabend wie heute, wo es hoffentlich nicht noch so viele Anlässe bis jetzt zum Streit gegeben hat und wir hier ganz entspannt sitzen, können wir das ganz gut verkraften, was uns hier berichtet wird von so einem Zwist. Aber wenn man in so einem Streit und Ärger mittendrin ist, wenn man vielleicht selbst daran beteiligt ist, nicht aus seiner Haut kann, auf sein Recht pochen muss, wenn man nicht mehr an sich halten kann, wenn all die gute, geschulte, fromme Verhaltensmechanismen nicht mehr greifen und unsere Persönlichkeit so richtig zum Zug kommt und loslegt, wenn zwei geistliche Leiter und Vorbilder wie Hyänen aufeinander losgehen, dann ist das nicht mehr locker, ne? Und das war es damals nicht. Das war richtig beängstigend. Ich habe so in der Predigtvorbereitung für heute Abend, das mache ich trotzdem noch, auch wenn die schon vorher geschrieben wurde, überlegt, was hätten wir wohl empfunden, wenn der Manfred und ich so zum Spaß 2 Minuten vor Gottesdienstbeginn uns mal so richtig heftig hier vor allem in die Haare gekriegt hätten. Wie wäre es uns dann heute gegangen? Wie würden wir jetzt hier drin sitzen, oder? Das ist furchtbar, ja? Wenn man dabei ist und da so 2 Leute aufeinander losgehen, da weißt du gar nicht, was du machen sollst, wo du hingucken sollst, ja? Dann hätten wir ein bisschen mehr Empfinden dafür, was damals wirklich passiert ist, was heute so ganz locker zu lesen und anzuschauen ist. Aber es gibt noch einen anderen Aspekt, denn es geht mir ja um Johannes Markus auch, oder? Und das ist ja eigentlich die Person, über die wir heute ein bisschen nachdenken wollen. Der war ja dabei, Barnabas wollte ihn mitnehmen. Und der steht dabei und merkt, die kriegen sich wegen mir in die Wolle. Ich bin der Grund, dass die beiden nicht mehr können. Wenn ich nicht wäre als Johannes Markus, dann wäre alles gut gewesen. 2. Missionsreise, Paulus und Barnabas und los. Aber die kommen aneinander wegen mir. Und die Missionsarbeit geht erstmal nicht weiter wegen mir. Ich habe mich gefragt, wie hat sich wohl Johannes Markus in der Situation gefühlt? Also, wenn Manfred und ich hier streiten würden, dann würden doch die meisten hier dabei sitzen, außer meine Frau und Edeltraut vielleicht, und wären relativ unbeteiligt und würden denken, was passiert denn da, ja? Aber wenn du der Grund bist, warum sich Leute streiten, wie gehst du dann damit um? Was macht Johannes Markus? Sagt er, guck, wegen mir kannst du alles lassen. Wie will der im Glauben noch weiterkommen, wenn er merkt, ich bin hier der Stein des Anstoßes, ich bin hier der Anlass, der Grund dafür, dass solche geistlichen Leute sich so in die Haare bekommen? Bleibt so jemand noch am Glauben dran? Wie will er das machen, wenn er der Grund ist, dass andere Glaubensbrüder nicht weiterkommen? Inwieweit wagt er sich überhaupt noch? Wo findet der Anbindung und Menschen, die ihm weiterhelfen? Und die Geschichte verrät es, dass Barnabas, der an Gott glaubt, auch weiter, obwohl Paulus so dagegen war, daran glaubt, dass aus diesem Johannes Markus noch was zu werden ist. Und der bereit ist, diese großartige Zusammenarbeit mit dem Paulus, die ja schon auf der ersten Missionsreise so viel erlebt haben, aufzugeben, weil er glaubt, dass dieser Johannes Markus, diese Pfeife, dieser Versager, dieser Heimkehrer, trotzdem für Gottes Reich brauchbar sein kann. Er glaubt an Gott und er glaubt an diesen Johannes Markus. Nicht aus der menschlichen, humanistischen Seite. Jetzt steckt was Gutes in dem Jungen drin. Nein, nein, dass Gott aus ihm etwas Großes machen kann. Und er riskiert die Zusammenarbeit mit Paulus, lässt sie, um mit diesem jungen Johannes Markus weiterzugehen. Während Barnabas mit Markus nach Zypern hinüberfuhr, wählt Paulus als sein Reisebegleiter Silas. Manchmal sind echte Krisensituationen ganz einfach zu lösen, oder? Also es ist eine einfache Lösung. Aus einem Missionsteam werden 2. Aber viel wichtiger ist mir, dass Johannes Markus nicht aufgibt. Also der Grund für den Streit war, der gibt auch nicht auf. Sondern er macht weiter mit der nächsten Missionsreise, trotz gescheiterter Erster. Mit welchem mit welchem guten Grund, dass es jetzt gut geht, geht denn der auf Tour, wenn er weiß, beim ersten Mal habe ich versagt, halte ich die zweite durch. Aber er geht trotzdem mutig mit, lässt sich von Barnabas gewinnen, macht mit ihm weiter, der, der für ihn Hoffnung hat. Und auch Paulus lässt sich nicht aufhalten und macht weiter. Und ich glaube, das ist so ein ganz entscheidender Punkt, wenn wir hier auf Johannes Markus gucken, der sagt, ja, da habe ich versagt und zwar volle Granate. Jetzt bin ich sogar derjenige, der dazu führt, dass es noch mehr Probleme gibt. Die werden jetzt richtig groß. Und trotzdem bleibt er dran und macht weiter, weil auch er Gott vertraut. Und Gott macht auch weiter. Gott macht auch weiter. Und ich hoffe, dass wenn wir in solche Situationen kommen, dass wir nicht nur selbst den Glauben behalten, dass Gott mit uns am Ziel kommt und dranbleiben, sondern ich hoffe auch, dass wir Menschen wie Barnabas um uns haben, die, auch wenn sie vielleicht deswegen Feuer gekriegt haben und großen Ärger bekommen haben, dass wir solche Leute haben, die uns auch uns Mut machen, weiterzugehen. Oder vielleicht können wir es ein bisschen drehen und doch mal auf Barnabas und Paulus gucken. Vielleicht können wir so Leute sein, die anderen Mut machen, die gestrauchelt sind, wegen denen es Streit und Ärger gab, ihnen Mut zu machen, weiterzugehen, ein Barnabas für sie zu sein, ihnen Mut zu machen und mit ihnen weiterzuarbeiten, weil wir glauben, dass Gott mit seinen Kindern, wie er es gesagt hat, eben zu seinem Ziel kommt und dass es Gottes Sache ist und nicht so sehr, was ein Mensch vermag oder auch nicht vermag. Und wo auch immer und bei wem auch immer wir versagt haben, Gott hat seine Leute für uns und wir können Leute für solche sein, die versagt haben. Also geben wir nicht auf, sondern vertrauen Gott und machen deswegen weiter, weil wir, egal auf welcher Position wir stehen, darauf Vertrauen haben, dass Gott mit uns, mit dem Anvertrauten zu seinem Ziel kommt. Und darum ging es mir bei diesem zweiten Punkt. Versagen kommt bei jedem Christen vor, auch bei den Profis, bei den Superfrommen. Aber Gott macht mit jenen und mir weiter, wo immer du zu dich zählst. Ob du von den Starken bist, die unterwegs sind und Missionsarbeit anstoßen und sich dann streiten oder vielleicht jemand bist, der wegen dem es Streit gegeben hat. Wie immer es ist, Gott macht weiter mit uns. Und darauf dürfen wir schauen, uns Mut machen lassen. Und mein letzter und dritter Punkt, Gott gibt Segen und Gelingen auch nach dem Scheitern. Und das ist, wofür Johannes Markus in besonderer Weise steht. Jemand, der in einer Weise gescheitert ist, wie man sich das für niemanden und nicht für sich selbst wünscht, der dann noch zum Anlass wurde, dass andere Leute aufeinander losgegangen sind und die Missionsarbeit wirklich aus den Fugen geraten ist, dass jemand wie er dann erleben kann, dass es einen Segen über die Maßen gibt, obwohl Scheitern davor der Fall war. Also wie anfangs schon erwähnt, diese Formulierung von dem Ansager, die nicht so ganz gelungen ist, bringt uns genau zu dem, wozu Johannes Markus dann gebraucht wurde, nämlich das Markus-Evangelium zu schreiben, das wir heute in der Bibel haben, das uns Jesus Christus näher bringt, das kürzeste, prägnanteste Evangelium. Viele Theologen sind der Meinung, es ist das Evangelium des Petrus, weil Johannes Markus und Petrus eng zusammengearbeitet haben, wie auch immer. Er hat es geschrieben. Und wir haben das Markus-Evangelium heute in der Bibel und ja, viele Menschen lesen es überall auf der ganzen Welt. Und ich glaube, das ist schon mal etwas Versöhnendes und Beruhigendes, wenn wir so ein Ergebnis sehen, dass jemand, der am Anfang schon gleich daneben gehauen hat, noch größere Probleme verursacht hat, am Ende doch zu einer großartigen Persönlichkeit wird, die ganz Großes bewegt. Mir fällt eben gerade spontan der Gründer der Alpha, der Arche-Bewegung in Berlin ein, Bernd Sickelkow, vielen Dank, Manfred. Bernd Sickelkow, ich habe den kennengelernt, da war er Evangelist beim Jans-Team, war vorher Heilsarmee-Offizier gewesen, war dann kurze Zeit in unserer Kirche gewesen und man hatte den Eindruck, das funktioniert nicht so bei dem. Und irgendwann ist er in Berlin und kriegt dieses Interesse für die Suppenküche, merkt, wie notwendig das für die Kinder ist. Und heute ist er jemand, der in Talkshows ist. Wer seine Vergangenheit kennt, kann sich gar nicht vorstellen, dass das Bernd Sickelkow ist. Das ist unglaublich, diese Geschichte. Ja? Jemand, der über viele Jahre so wie Johannes Markus war und heute als die Person steht, die Deutschland die Augen geöffnet hat für die Bedürftigkeit von Kindern mitten in unserem Land. Es ist unglaublich. Diese Arscharbeit bewegt sich wie ein Segenstrom über ganz Deutschland und bekommt unglaublich viel Unterstützung, auch von weltlicher Seite, obwohl es überall eine fromme Organisation und Einrichtung ist. Wir kennen Leute in Frankfurt, die dort arbeiten, sagen, haben so viel Unterstützung von der Industrie, von den Banken, an Geld fehlt es da nicht. Aber es sind Christen, die diese Arbeit machen und die Kinder auffangen. Etwas echt Großartiges. Ist mir gerade eben so eingefallen. Dachte ich, das ist auch ein gutes Beispiel. Aber bei all dem, was am Ende Gutes rauskommt, dass Johannes Markus dann ein Teil der Bibel schreibt, das Markus-Evangelium, ja, das wir heute hier lesen und noch haben unsere Übersetzung, bleibt ja doch noch so ein bisschen die Frage, ja, wie ist es aber dann so mit den Beziehungen, die ja bestimmt gelitten haben bei den Streitereien und den Problemen? Wie denkt denn Paulus heute über diesen Johannes Markus? Also damals, das ist schon ein bisschen zurück, oder? Und das finde ich sehr schön, dass uns das auch berichtet wird. Man muss es suchen, das kommt nicht in der Apostelgeschichte und übrigens, was mit den beiden ist, sondern Paulus schreibt an die Kolosser, auch so einen Nebensatz in Kapitel 4, Vers 10. Er schreibt dort, Aristarch, der zusammen mit mir im Gefängnis ist, lässt euch grüßen, ebenso Markus, der Vetter von Barnabas. Seinetwegen hatte ich euch ja schon geschrieben, ich bitte euch noch einmal, ihn freundlich aufzunehmen, wenn er zu euch kommt. Das sind doch schon ganz persönliche Töne. Naja, ich meine, man kann auch so Sachen schreiben, wenn man jemand loswerden will, ne? Dann empfiehlt man ihn weg. Aber es gibt eine andere Stelle aus 2. Timotheus 4, Vers 9. Da schreibt Paulus an seinen jungen Mitarbeiter Timotheus, den er damals mitgenommen hat, ja, diese Pastoralbriefe, wenn du kommst, bring Markus mit. Das ist dieser Johannes Markus. Denn er könnte mir hier viel helfen oder wie es die Elbefelder, finde ich, besser ausdrückt, nimm Markus und bring ihn mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Also, ich denke, da merken wir, dass es auch da Versöhnung geben kann. Ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat, bis Paulus anfing, anders über diesen Johannes Markus zu denken. Aber ich finde schön, dass es dazu kam und dass er davon auch schreibt und dass wir heute dieses Zeugnis lesen können, nach dem Streit und dem Ärger, dass Paulus gute, sehr gute Worte über ihn findet und damit bekennt, dass Barnabas recht behalten hatte, dass aus diesem Mann doch etwas werden kann. Also von einem zu hören, der mich um keinen Preis der Welt nochmal zum Dienst mitnehmen wollte, weil ich nicht nützlich war, dann solche Worte über sich selbst zu hören, ich glaube, das ist schon ganz gut, sowas zu hören. Es gibt Versöhnung, oder? Aber es braucht manchmal Zeit. Es braucht manchmal Zeit. Und die müssen wir einräumen, diese Zeit. Wir müssen Dinge verarbeiten und mitnehmen. Und das ist für heute Abend auch das Letzte, was ich uns mitgeben möchte und uns mal auf beide Seiten stellen. Auf den Johannes Markus, der abgelehnt wurde, der musste ja auch wieder irgendwie mit diesem Paulus zurechtkommen, denn er war hochaktiv in der Missionsarbeit und ob du willst oder nicht, da trifft man sich immer wieder, ja? Das ist so. Wie ist es also, wenn du jemand gerade vor Augen hast, der dich total ablehnt? Aus gutem Grund vielleicht, weil du in den Sack gehauen hast und weil du unfähig reagiert hast oder was immer war, der dich für unzuverlässig und nutzlos hält und eure Beziehung dermaßen zerstört ist, dass es nicht mehr miteinander geht. Also da bist du auf der Opferseite, weißt du? Wo es keine Hoffnung für Versöhnung mehr gibt. Wo du nicht kommen kannst und sagen kannst, ach komm, Paulus, lass uns wieder vertragen. Der sagt, hau ab, du. Also ich dich pfeife sehe. Also da sind wir in dieser passiven Situation. Auf Gott zu sehen und darauf zu hoffen und dafür zu beten, dass Gott das wieder einrenken kann. Dass der andere, der sich so stark abgewandt hat, wieder kommt und dass wir trotzdem wieder zueinander finden. Dass ich doch eine offene Tür bekomme, wenn ich gehe und ihm ein Gespräch anbiete und merke, es kommt zusammen. Es ist wichtig, wenn wir betroffen sind von Ablehnung und Ausgrenzung, vielleicht zu Recht, dass wir Gott vertrauen, dass er die Beziehung, die auch bei mir zu jemandem zerbrochen ist, wieder in Ordnung bringt. Und er wird es tun. Aber vielleicht auch andersherum, dass es dir so geht, dass du jemanden gerade vor Augen hast, wo du sagst, Johannes Markus, da fällt mir gleich jemand ein. Also da kann ich dir eine Pfeife nennen, mit dem kannst du gar nichts mehr anfangen. Das ist der allerletzte Heuler, aus dem wird nie mehr was. Ja? Wo wir auf der Seite sind und mit ganz guter Begründung vielleicht sagen würden, ja, das wird nichts mehr und also mit dem will ich gar nichts zu tun haben. Den du total ablehnst, für unfähig hältst, für nutzlos und unzuverlässig, wo du keinen Funken der Hoffnung mehr hast und mit dem du dir nie mehr eine Zusammenarbeit vorstellen kannst, dass du dich an Gott wendest und dir die Augen dafür öffnen lässt, was Gott kann. Und ich glaube, wenn jemand wirklich mit Jesus unterwegs ist, der wird über die Jahre erlebt haben und begreifen, wie viel Gott kann und dass diesem Gott nichts unmöglich ist. Auch mit Leuten, wo wir denken, da ist nichts mehr zu machen, kann Gott Dinge tun. Und dazu möchte ich uns Mut machen. Für solche spannende Situationen, die sich keiner wünscht. Für Konflikte und Probleme, die nicht nur in der Missionsarbeit vorkommen, sondern mitten in der Gemeindearbeit. Wo man nicht mehr miteinander klarkommt, nur noch ärgerlich aufeinander ist. Wo man persönlich selbst Ablehnung erfährt oder vielleicht selbst die Hoffnung für jemanden total aufgegeben hat. Dass wir uns, egal was unsere Position ist, dass wir unser Vertrauen, unsere Hoffnung auf Jesus setzen und beten, weil er kann, weil er alles gut machen kann, auch diesen totalen Versager Johannes Markus dazu zu gebrauchen, etwas zu erreichen, das 2000 Jahre später noch die Welt verändert und bewegt und Jesus gebraucht, um seine Botschaft hinauszutragen. Etwas Großartiges. Gott gibt Segen. Und gelingen, auch nach dem Scheitern. Und das sollen wir im Blick behalten und unserem Herrn glauben und vertrauen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Abend und ich danke dir für dein Wort, das nicht schönredet, auch wenn es manchmal für uns sehr unbequem ist. Uns hineinnimmt in Situationen, die wir lieber nicht da stehen hätten. Aber du bist ein ehrlicher Gott und du meinst es gut mit uns und lässt Dinge nicht weg und machst uns darüber aber Mut, weil du ein Gott der Vergebung bist, des Neuanfangs, der Buße und Umkehr, der Hoffnung, des Empfangens an Stellen, wo wir nichts dazu tun konnten und nichts hineinbringen konnten. Und dafür möchte ich dir danken. Und Herr, ich bete für diese Gemeinde hier, für jeden, der heute Abend hier ist, wo immer er gerade steht, in konfliktreichen Situationen, in hoffnungslosen Momenten oder Beziehungen, die gescheitert sind, dass du das Vertrauen darauf schenkst, dass du alles verändern kannst, Wunden auch nach vielen Jahren noch heilen kannst und Dinge zurechtbringen kannst. Und dass du in der Lage bist, uns persönlich auch in den Dienst hineinzuführen oder andere, obwohl wir versagt haben oder andere. Wo wir allen Grund dafür geliefert haben, dass du nicht mehr mit uns weitermachen würdest oder jemand anderes. Dass wir das Vertrauen in dich haben, du wirst mit deiner Gemeinde, mit mir und dem anderen zum Ziel kommen. Und dazu segne uns, Herr Jesus. Ich danke dir dafür. Amen.
Amen.